Hallo, guten Tag, ich bin Christian Möller und das hier ist Durch die Gegend, der Podcast, bei dem ich mich mit interessanten Menschen beim Rumlaufen unterhalte. Und heute mache ich das mit einem Typen, der ist Politiker und Sportfan, unter anderem mag er Handball und zwar offenbar sehr.
Oder weiß ich, ich habe mir irgendwo Bundesliga-Frauenhandball bei Lemgo angeguckt, im tiefsten Ostwestfalen. Ich musste mir dann Ruftaxi rufen, ja, um an einem Sonntagmittag zu dieser Halle hinzukommen. Das glaubt einem ja keiner, wenn die Leute da nicht selber wohnen.
Durch die Gegend, Episode Nummer 38, heute mit Kevin Kühnert. Der ist Bundesvorsitzender der Jusos, also der Jugendorganisation der SPD. Und anders als die meisten seiner Vorgänger und Vorgängerinnen in letzter Zeit ist er auch bundesweit bekannt geworden, unter anderem durch sein deutliches Nein zur Großen Koalition.
Wir, liebe Genossinnen und Genossen, machen uns klein und zwar durch die Art, wie wir in der Regierung auftreten, indem wir manchmal aufgetreten sind, als wären wir die Pressesprecher dieser Koalition und nicht ein selbstbewusster Koalitionspartner. In der Frage, wir machen uns klein in der Art und Weise, wie wir mit uns umspringen lassen. Nicht nur, dass wir hier als Zwergenaufstand, da kann ich mit umgehen, mit 1,70, dass wir da bezeichnet werden. Das ist kein Problem. Aber auch die Art und Weise, wie da unsere Projekte nicht umgesetzt werden. Wenn wir eine Kneipe wären, dann könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel bei uns offen, der ist so lang. Und das geht nicht, dass wir auf der Grundlage einen neuen Vertrag abschließen.
Kevin Kühnert auf dem SPD-Parteitag. Viel Applaus gab's, hat aber, wie wir wissen, trotzdem nichts genutzt. No GroKo ist ein Hashtag geblieben. Kevin Kühnert macht natürlich trotzdem weiter mit der Politik, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch als Lokalpolitiker in Berlin, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Da ist er Bezirksverordneter im Rathaus seit 2016, also schon vor seiner Wahl zum Juso-Chef. Und da treffen wir uns auch an einem bedeckten, windigen, nieseligen Tag im März.
Ach, ey Leute, sag mal, kann das eigentlich bitte mal langsam aufhören mit diesem elenden Wetter? Ich da hinten den Himmel schon wieder angucke, ne? So dunkel wie das da ist, dann kommen wir doch gleich wieder in den Regen rein hier. Mitte März, ey. Glaub's nicht.
Kurz danach geht's dann auch schon los mit einem kleinen Regenschauer. Eine kleine Husche, sagt man in Berlin, habe ich in der letzten Durch die Gegend-Folge gelernt. Ich kann mich zum Glück unterstellen unter das Vordach am Eingang vom St. Josefs Krankenhaus in Tempelhof. Da treffen wir uns nämlich.
Mit dem Wetter haben wir ja echt Glück, ne?
Aber es soll jetzt gleich besser werden, habe ich gehört.
Es ist ja heute schon einiger Male besser und schlechter geworden, habe ich so das Gefühl, ne?
Ja, eben hatte ich Hagel auf den letzten Metern.
Echt?
Also, das, wenn wir das nicht hätten, wäre das schon mal ganz schön.
Das heißt, wir gehen hier jetzt also von uns aus gesehen eher links, ne?
Wir gehen jetzt links, genau, und machen dann bald den Schwenk nach Schöneberg rüber.
Okay, aber weswegen wolltest du dich hier treffen?
Also ich habe mir natürlich überlegt, was kann eine sinnvolle Route sein?
Ja.
Was schafft man in der Zeit, die wir zur Verfügung haben?
Ja.
Und dann habe ich geguckt, gut, also in Schöneberg wohne ich heute. Und hier hat eigentlich alles angefangen. Hier in diesem Krankenhaus bin ich 89 geboren worden. Deutschlands größte Geburtsklinik mittlerweile.
Ach, echt? Okay.
Genau, also haben einen ziemlichen Ruf. Und ja, das lässt sich alles zu Fuß sehr schön erreichen. Und ich bin Kind dieses Bezirks oder dieser ursprünglich beiden Bezirke. Hier Tempelhof und wenige hundert Meter weiter Schöneberg. Und das ist einfach mein Zuhause.
Hier ging alles los, aber also hier hast du jetzt vermutlich keine besonderen Erinnerungen dran. Ne? Jetzt, wir setzen uns nicht erst in die Cafeteria, oder?
Nee, wir können gern direkt los. Also ich könnte hier auch keine Hausführung machen, weil war noch nicht die Zeit, wo man das so mitgeschnitten hat.
Ich habe so kurz überlegt, Krankenhaus-Cafeteria finde ich ja irgendwie so einen ganz irgendwie strange, interessanten Ort.
Ja, ist es. Ich gucke total gerne so deutsche Vorabend-Krankenhausserien und da sehen, aha, ja, Cafeterien sehen da irgendwie immer aus wie so ganz fancy Orte, wo man gerne sein möchte. Es entspricht nur halt nie der Realität.
Ja, das ist aber auch so bei Krimiserien ist mir auch immer aufgefallen, zum Beispiel auch der Anfängerkommissar, von dem so gesagt wird, er verdient noch nicht viel Geld und die Verhältnisse sind auch alle so ein bisschen schlecht. Ja. Auch bei dem sieht die Wohnung dann aber total fancy immer aus.
Immer so ein Loft irgendwie.
Ja, irgendwie sowas in der Art.
Ja, ist nicht die schönste Klinik tatsächlich, muss man sagen. Ist so ein bisschen 60er, 70er schick.
Ja.
Aber funktional.
Hier gegenüber auch.
Ja, klassische Wiederaufbauhäuser in Berlin. Ne?
Ja.
Also alles, was zerstört wurde, wurde dann so 50er, 60er wieder aufgebaut. Sind diese Häuser, wo auch häufig mal Plaketten dranhängen, gefördert mit Mitteln aus dem Wiederaufbauprogramm oder so. Und die sehen dann alle sehr ähnlich aus.
Und aber hier so grob in der Gegend hast du deine Kindheit und Jugend verbracht?
Ja, mich hat es wirklich durch den ganzen Bezirk Tempelhof-Schöneberg durchgezogen. Also hier in Tempelhof das Geburtskrankenhaus, dann Mariendorf, das ist ein Ortsteil weiter südlich. Da war die erste Wohnung dann meiner Eltern, wo wir gewohnt haben. Dann ein kleiner Ausflug in Nachbarbezirk nach Steglitz, dann nach Lichtenrade runter an den Stadtrand, wieder zurück in Bezirk. Da bin ich groß geworden und jetzt wohne ich in Schöneberg, also in dem, was mit Tempelhof zusammen fusioniert wurde, als in Berlin Bezirke zusammengelegt wurden.
Aber immer alles schon Berlin, hat sich nie weggezogen?
Nee, ich bin total gerne unterwegs und reise gerne, aber ich komme halt auch gerne nach Hause und ich glaube nicht, dass ich auf Dauer wegziehen würde. Dafür bin ich viel zu sehr verwoben mit dieser Stadt und mich hält hier viel zu viel.
Okay, bei mir war das anders. Ich komme vom Land, von einem kleinen Dorf und ich musste dann irgendwie weg in die große Stadt und das war dann damals Köln. Aber als Berliner hat man das vielleicht nicht so nötig, ne?
Nee, also zumal ich, das ist jetzt, hat ein bisschen was mit Politik machen auch zu tun. Ich komme genug raus, ich sehe genug anderes, ich begeistere mich auch dafür. Aber wenn man dann da mal einen Tag oder eine Woche oder zwei im Urlaub ist, dann ist es auch okay.
Ja.
Dann kann man so ein Gefühl aufsaugen. Aber dieses wirkliche Zuhausegefühl, das habe ich nur hier.
Und dann auch bevorzugt hier in dem Bezirk?
Ja, also wenn ich jetzt eine Wohnung suchen müsste, was ich Gott sei Dank nicht muss, dann wäre mein Suchradius ein sehr kleiner und würde sich wirklich so auf den Berliner Südwesten beschränken. Das ist die Ecke, in der ich groß geworden bin. Und Berlin ist ja einfach sehr unterschiedlich, ne? Das ist also so schlimm zum Teil die Geschichte der Stadt ist, so schön sind die Auswüchse, die damit zusammenhängen. Nämlich, dass wir nicht den einen Stadtkern haben, wo das Leben spielt, sondern dass es zig Subzentren gibt und jeder findet seine eigene Nische und meine ist halt hier.
Ja. Ich finde das immer ganz lustig. Meine Eltern, wenn die dann mal so fragen, wenn man mal so telefoniert und irgendwie was über Berlin erzählt, ja und bist du da denn manchmal auch in der Innenstadt?
Ja, genau, ja. Und dann muss man halt immer fragen, ja welche denn? City West oder Ost oder der ganze Touri-Raum da rund ums Brandenburger Tor? Also,
ich glaube, darum geht das so vor allen Dingen.
Genau, das haben halt alle vor Augen, aber für Leute, die hier wohnen, gibt es in der Regel keinen Anlass zum Brandenburger Tor zu fahren, weil da ist ja nichts. Also ja, für uns war City, war halt irgendwie Kudamm oder so, das war City und zum Einkaufen ist man in Steglitz in die Schlossstraße gegangen und dann war auch gut.
Ja, aber das war dann bei dir schon so, obwohl 89 geboren, also gerade ein paar Monate eigentlich vor dem Mauerfall, schon erstmal der Blick eher Richtung Westen.
Ja, na, das ist halt die Welt, in die man reingeboren wurde.
Ja.
Ne? Also meine Eltern oder meine Familie, das sind jetzt keine Leute, die zu der Gruppe gehören, die dann noch nie einen Fuß nach Ostberlin gesetzt haben, aber das ist halt die Welt, in der man sich's eingerichtet hatte. Ne? Da waren die Orte, die man fest angesteuert hat zum Einkaufen. Man wusste, wo, weiß ich nicht, die Weihnachtsmärkte und so sind.
Ja.
Also das sind ja Gewohnheiten, die sich über so ein Leben einpflegen. Die haben wir im Wesentlichen nicht geändert. Und so hat es sich dann im Prinzip reingewachsen erst. Also sind irgendwie so eine Sportlerfamilie. Meine Mutter Volleyball, mein Vater Handball. Ich habe dann auch Handball gespielt. Und für die Ligaspiele ist man dann natürlich immer quer in der ganzen Stadt unterwegs gewesen.
Ja.
Das sind dann für mich die Momente gewesen, wo man anderes kennengelernt hat.
Wo laufen wir hier jetzt gerade lang?
Jetzt an einer großen Kleingartenanlage vorbei in Richtung der S-Bahn-Trasse von der S2 und S25. Und wenn wir dann da gleich rübergehen, dann wechseln wir von Tempelhof nach Schöneberg. Du siehst da vorne, wir laufen auf das Gasometer zu,
ja.
Wo früher mal für die halbe Stadt das Gas verteilt wurde. Mittlerweile ist das schon lange nicht mehr in Betrieb. Günther Jauch hat da seine Talkshow draus gedreht immer.
Ja.
Und ja, wir kommen da nachher noch vorbei. Das ist heute ein großer Innovationscampus.
Und Kleingarten, ist das, gehen wir da jetzt einfach nur zufällig lang oder wäre das was für dich?
Ja, das liegt jetzt auf dem Weg. Für mich ist es nichts. Bin ich aber durchaus auch mit groß geworden. Meine Großeltern väterlicherseits hatten einen Kleingarten in Lichterfelde unten. Ja, das ist schon so ein Ort gewesen, den man dann häufig angesteuert hat, wo Feiern, Grillabende oder so mal stattgefunden haben. Das war nett. Also als Kind war das natürlich toll. Wir haben damals noch zur Miete in der Wohnung gewohnt. Man hatte jetzt keinen Garten oder so, wo man hin konnte. Insofern mal selber Kartoffeln anbauen und so. Das sind ja Dinge, die man als Stadtkind sonst nicht so machen kann. Aber für mich wäre es jetzt persönlich nichts. Ich habe auch, glaube ich, nicht die Zeit dafür.
Das stimmt. Aber war ja doch jetzt so, weiß ich nicht, vielleicht ist das aber eher so mein Jahrgang, die Leute, die jetzt so mit Ende 30, Anfang 40 wieder so anfangen, auf einmal doch bürgerlich zu werden und irgendwie wandern, ist jetzt gerade wie so eine neue Form von fancy Urlaub geworden für viele.
Bei mir schon immer.
Und, ja, echt?
Ja, total.
Und dann Kleingarten halt, wenn man in einer Großstadt wohnt.
Ja, das kommt. Also in meinem Umfeld sind es gerade eher Leute, die sich im Umland, in Brandenburg, tatsächlich so eine Datsche holen und das dann auch zelebrieren und am Wochenende rausfahren und im Sommer dann da auch übernachten und so. Das wäre mir ja zu viel, ne? Aber so ein bisschen dieses Zurück zur Natur, das glaube ich auch ist in Zeiten, die irgendwie immer technischer werden und so, ist das so ein Trend. Und ich meine, gut, also ich bin damit ganz normal groß geworden. Unsere Urlaube haben sich in der Regel eigentlich immer in den Bergen abgespielt. Skiurlaub im Winter, Wandern im Sommer.
Okay.
Ich habe jetzt keine, also manchmal ist es mal so, dann rebelliert man gegen die Urlaubsform seiner Eltern und macht irgendwie was ganz anderes. Aber ich mache das eigentlich bis heute und bin da total drauf hängen geblieben.
Echt, Wandern war für mich immer früher so, ja, meine Oma und mein Opa, die gingen im Urlaub wandern in den Bergen. Das war für mich so Inbegriff von spießig. So.
Aber wandern kann man ja so oder so. Also wandern früher war, glaube ich, viel irgendwie, wir sind in einem Ort und dann gibt es da drei Routen, wo man im Kreis laufen kann. Und heute kann man ja da ein bisschen auch ein Event draus machen. Ich bin letzten Sommer den Lech entlang gelaufen, also von der Quelle bis fast zur Mündung in die Donau. Also über mehrere Tagesetappen. Und wenn man dann sieht, wie sich die Landschaft verändert und ja dann auch jeden Tag eine andere Unterkunft hat und die auch ganz viel Angebot drumherum machen, mal so ein bisschen ein Museum oder irgendein Naturpark sich noch angucken, das finde ich total beeindruckend, weil man lernt halt auch noch was dabei und es ist abwechslungsreich.
Ja, aber so dieses Zurück zur Natur, was du gerade auch gesagt hast, also machst du dann auch sowas wie, okay, jetzt mal für eine Woche einfach Handy aus oder für die paar Tage?
Nee. Mache ich auch dann im Urlaub nicht, weil das für mich keine Entspannung ist.
Okay.
Es macht mich nervöser, wenn das Handy aus ist, weil ich nicht weiß, was verpasse ich und will jetzt jemand was vielleicht wirklich Dringendes. Ich gucke da nicht exzessiv drauf im Urlaub, aber es bedeutet für mich nicht, dass ich nicht abschalten kann, sondern ich finde das ein Selbstbetrug. Also mit meinem Lebensstil ist es ein Selbstbetrug, das Handy auszumachen und zu sagen, das sei jetzt entspannend, weil so ist der Alltag halt nicht.
Also das heißt, du musst dann aber auch quasi im Blick behalten, was jetzt gerade zum Beispiel in der Politik passiert.
Also es zwingt mich keiner dazu, aber ich will es, weil ich ja genau weiß, wenn ich jetzt seit 2 Wochen nicht drauf gucke, dann habe ich irgendwie eine große Lücke und muss das irgendwie alles mühselig nachlesen und nachvollziehen und dann mache ich es doch lieber entspannt nebenbei. Ich zwinge mich da irgendwie zu nichts, was ich absolut nicht will, aber so auf dem Laufenden bleiben. Es ist ja auch, also Politik machen ist ja auch einfach mein Hobby. Ich finde das jetzt nicht schlimm, Nachrichten zwischendurch zu lesen, um zu wissen, was zu Hause los ist, sondern das gehört zu meinem normalen Tagesablauf, auch im Urlaub.
Gut, dann machst du das gerne, aber andererseits, was könnte denn passieren, wenn du jetzt mal irgendwie 5 Tage lang das komplett verpasst? Also, ich meine, wir reden ja in letzter Zeit so, man muss das jetzt nicht so machen wie Robert Habeck, der gesagt hat, irgendwie Twitter ist für ihn, hat er, glaube ich, gesagt, schlecht und er möchte das nicht mehr so gerne. Man muss da nicht komplett abstinent sein, aber gleichzeitig reden wir doch, gehen wir erstmal über die Straße vielleicht. Gleichzeitig reden wir doch irgendwie darüber, dass es nicht so gut ist, wenn alles irgendwie so schnell getaktet ist heute. Mhm. Also dass einfach Reaktionszeiten auf bestimmte Sachen irgendwie immer kürzer werden, dass man da auch nicht so die Wahl hat, alles wirklich zu Ende zu denken und dann erstmal eine vernünftige Antwort sich auf etwas zu überlegen. Also wäre das nicht gut, manchmal jetzt ja, ob im Urlaub oder nicht, so ein bisschen das Tempo rauszunehmen.
Das wäre es unbedingt. Also ich habe auch die gleiche Analyse, was uns irgendwie in der Politik und wahrscheinlich auch in manchen anderen Bereichen am meisten fehlt, ist Zeit einfach mal nachzudenken, einen Gedanken reifen zu lassen und wenn er halt schlecht ist, ihn auch wieder zu verwerfen. Die Medienbranche hat natürlich auch was damit zu tun. Ne? Wenn Dinge passieren, wird uns nach 5 Minuten Mikro unter die Nase gehalten und dann habe ich 2 Wahlmöglichkeiten. Entweder ich sage jetzt was oder ich sage, ich muss noch mal 1 Stunde nachdenken, dann hält mir aber keiner mehr das Mikro unter die Nase und will auch nicht mehr meine Meinung dazu wissen. In diesem Gehechel befinden wir uns im Prinzip die ganze Zeit. Und insofern muss man versuchen, ganz vieles auf Vorrat sich zu erschließen, sich auf den Moment vorzubereiten, in dem was passieren könnte, um dann sprachfähig zu sein.
Aber dann führt das doch auch dazu, dass man immer so diese Sachen vermutlich irgendwann sagt, von denen man dann andererseits Politikern wieder vorwirft, dass sie dauernd sagen. Also diese Sachen, die vorbereitet sind, wo man sofort merkt, das hat er sich jetzt irgendwann schon überlegt, das ist seine Position dazu. Das sagt er immer, wenn er das Stichwort, weiß ich nicht, Mindestlohn hört oder bedingungsloses Grundeinkommen hört.
Die Gefahr besteht. da gibt es, würde ich sagen, zwei Sachen. Also ich meine, zum Thema Mindestlohn kann ich mir jetzt nicht immer einen neuen Text ausdenken. Ja. Meine Position dazu ist fest und ist unverändert. Und ich muss jetzt auch nicht immer so tun, als hätte ich da gerade eben mal gründlich drüber nachgedacht.
Stimmt, ist auch nicht sinnvoll.
Mir dann auch eine Meinung gebildet. Aber wenn jetzt, weiß ich nicht, morgen irgendjemand Nordkorea angreift und ich dann sagen muss, finde ich das jetzt eigentlich sinnvoll oder finde ich das nicht sinnvoll, dann ist das nicht zwingend was, worüber ich mir schon stundenlang Gedanken gemacht habe. Und dann sollte man manchmal sich auch einfach selber hinterfragen, habe ich zu dieser Debatte wirklich etwas beizutragen? Und wenn nicht, dann lasse ich es halt auch sein. Also es ist, glaube ich, die große Kunst, beispielsweise wenn man Anfragen für Talkshows oder so kriegt, was immer reizvoll ist, weil großes Publikum, viele Leute, denen man eine Botschaft überbringen kann, dann aber auch zu hinterfragen, habe ich denen denn eigentlich was mitzuteilen? Oder geht es jetzt nur darum, mein Ego zu streicheln? Und dann, sei mal ehrlich zu dir, dann lass es vielleicht lieber sein.
Ja. Jetzt hier?
Ja, wir sind jetzt auf der Schöneberger Seite angekommen, sind jetzt hier eben noch durch so einen kleinen, das war mal eine Industriebrache da drüben und wird jetzt erschlossen mit ganz vielen kleinen Startups und Unternehmen, die sich hier in diesen Backsteinhäuschen breit gemacht haben. Hier sieht man auch, wir haben hier Beachvolleyballplätze im Sommer und so, es ist ganz toll. Ganz viel, also auch diese Durchwegung hier für Radfahrer und so, das ist alles neu gemacht worden, um so Verbindungen zu schaffen. Und und jetzt sind wir in einem Bereich, den nennt man hier, also die korrekte Bezeichnung ist Schöneberger Insel, aber im Volksmund nur Rote Insel.
Rote Insel, das habe ich schon mal gehört.
Genau, das hat historische Gründe und auch politische Gründe. Also die Legende besagt, bis weit in die Mitte der 30er Jahre hinein hat sich die SA hier nur in mehrfacher Mannschaftsstärke reingetraut, weil sie hier rausgeprügelt wurde von vielen Arbeiterinnen und Arbeitern. Hier war bis 33 ein riesiger Wählerinnen- und Wähleranteil für SPD und KPD immer bei den Wahlen. Heute ist es politisch eher die grüne Insel, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es hat sich auf jeden Fall so einen etwas alternativen oder aufmüpfigen Charme bewahrt und hier ist auch einfach viel Geschichte. Also hier ist, wir kommen gleich vorbei am Geburtshaus von Marlene Dietrich beispielsweise und gleich auch an einer alten Kohlenhandlung, wo ein sozialdemokratisches Ehepaar Untergrundarbeit zu NS-Zeiten auch organisiert hat.
Okay.
Genau. Wir werden hier auch immer wieder Schilder sehen, die sind vor ein paar Monaten erst hinzugefügt worden, die so ein bisschen die Geschichte dieses Quartiers hier erläutern, weil hier einfach an jeder Ecke irgendwas mal passiert ist und ist toll, hier leben zu können. Also
das ist dein Kiez jetzt?
Das ist mein Kiez seit bald 7 Jahren schon.
Ja.
Und es ist irgendwie Innenstadt, also im S-Bahn-Ring. Das ist ja in Berlin immer so die Frage, im S-Bahn-Ring oder außerhalb des S-Bahn-Rings. Aber ohne, dass hier Disneyland jeden Tag drumherum ist. Und,
was meinst du mit Disneyland?
Na, also ich glaube, ich könnte irgendwie am Kotti oder im Prenzlberg könnte ich persönlich nicht wohnen, weil mir zu viel von dem, was ich so als normales Alltagsleben sehe, fehlt. Also es ist mir dann schon zu sehr auf die Bedürfnisse von Touris und Leuten, die mal so eine Zeit lang hier sind, ausgerichtet. Und hier ist die Mischung, glaube ich, einfach ganz gut gelungen. Ne, hier sind noch so ein paar alte Eckkneipen und nicht nur irgendwie fancy Bars. Und das, so mag ich das eigentlich.
Ja, okay. Wir hatten das eben am Anfang einmal, dass das für dich, also dieser Bezirk Tempelhof Schöneberg, dass das so dein Radius wäre, wenn du jetzt eine Wohnung suchen müsstest. Mhm. Ne? Was verbindet sich denn da mit irgendwie für dich im Vergleich zu anderen Gegenden in Berlin, außer dass du halt einen großen Teil deines Lebens hier jetzt einfach verbracht hast?
Also die Berliner Bezirke sind ja bis auf wenige Ausnahmen Kunstgeschöpfe. Die sind vor 15 Jahren ein bisschen mehr fusioniert worden, weil wir über 20 hatten und das wirtschaftlich auch total unsinnig war. Also hat man, nicht wahllos, aber schon nicht immer passend Bezirke zusammengelegt. Und hier übrigens, wie gesagt, Marlene Dietrich
hat
dieses Gebäude.
Wann hat sie hier gelebt? Achso, ne, hier stehen nur ihre Lebensdaten.
Genau,
das ist das Geburtshaus.
Das ist das Geburtshaus, war da.
Ah ja, okay.
Diese extra Plakette mit dran. Und Tempelhof Schöneberg ist eigentlich auch eher eine Kunstmischung. Also Tempelhof, ein klassischer Westberliner Stadtrandbezirk. Sehr bodenständig, jetzt wenig aufregend. Von da kennt man den Flughafen. Das ist aber auch schon City-Lager eigentlich und der Rest geht ganz, ganz weit raus bis zum Stadtrand und Schöneberg halt pulsierender Innenstadtbezirk, historisch auch immer wichtig gewesen. Also eigentlich passen die beiden nicht richtig zusammen, aber als jemand, der ja in diesem Konstrukt so groß geworden ist und das gar nicht wirklich anders kennt, finde ich die Mischung einfach total spannend. Da so ein Bezirk, der ganz vom Stadtrand, wo ich groß geworden bin, wo in Kirschkernspuckweite die Brandenburger Landesgrenze ist und dann wirklich Felder sind, also da hört es dann einfach auf, bis hin zum KDW, was Schöneberg noch ist, also City West mittendrin, da wo das Leben pulsiert. Das ist einfach eine tolle Mischung, die du so woanders in Berlin nicht findest. Und das alles unter einem Hut ist einfach eine tolle Sache. Ich sehe das irgendwie jede Woche, weil ich hier auch Kommunalpolitik in dem Bezirk mache und hier in dem Bezirksparlament sitze. Und die Themenbreite ist einfach von so quasi landwirtschaftlichen Themen am Stadtrand. Was machen wir mit Grünflächen dort und was macht der Bauer da? Bis hin zu, was ist mit den ganzen Touris am Neulendorfplatz? Und das finde ich aufregend, weil das einfach auch zeigt, wie Berlin im Wandel ist und in welchen unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich das auch vollzieht.
Ich wollte gerade sagen, das wäre so meine nächste Frage gewesen, ob das auch was ist, was dich reizt, weil du hast ja sonst immer mit anderen bundespolitischen Themen zu tun oder was, zumindest dafür nimmt man dich so außerhalb Berlins halt in der Öffentlichkeit meistens wahr. Mhm. Erdet das hier so ein bisschen?
Extrem. Das hat für mich hier auch wirklich Priorität. Also ich bin hier in die Bezirksversammlung gewählt worden, bevor ich JUSO-Vorsitzender war und stand dann natürlich, als ich da gewählt wurde, dann zum JUSO-Vorsitzenden vor der Frage, kriege ich das unter einen Hut oder gebe ich das Mandat auf, um nur JUSO-Arbeit machen zu können? Ich habe dann relativ schnell gesagt, ich habe mich hier zur Wahl gestellt, die haben mich hier gewählt, ich habe hier für 5 Jahre Verantwortung übernommen und ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, tut mir leid, jetzt ist halt gerade mal was anderes dazwischen gekommen, jetzt bin ich weg. Also ziehe ich das durch, das hat auch Priorität, also das wissen auch mittlerweile alle, ne? Anfragen in meinem Büro für Abende, an denen Kommunalpolitiktermine sind, werden grundsätzlich abgesagt, auch wenn es eine Talkshow ist oder so, es ist völlig egal. Wenn da Sportausschuss ist an dem Abend, dann ist da Sportausschuss und ich finde, das ist einfach eine Verpflichtung, also es ist so ein Privileg irgendwie für den Ort, wo man sein ganzes Leben verbracht hat, auch politisch was zurückgeben zu können. Und hier ist so viel noch zu machen, hier ist noch so viel zu entwickeln. Wir sind hier gerade an der Ecke vorbeigelaufen, wo wir gerne, machen wir gerade eine Initiative, wir wollen hier ein Haus der Jugend hinbauen, weil hier überhaupt keine Jugendeinrichtung in der ganzen Ecke ist und wollen hier was Größeres drauf entwickeln. Jetzt hier links von uns ist die eben besagte alte Cola-Handlung von Anne Dore und Julius Leber. Julius Leber war Reichstagsabgeordneter der SPD zu Weimarer Zeiten und von hier haben sie Widerstand organisiert und wir wollen das hier zu einem Lern- und Gedenkort weiterentwickeln. Also das ist hier mehr als nur ein bisschen Verwaltung machen, sondern es ist einfach ein super historischer Ort, bei dem ganz viel noch zu bewegen ist und das kann man entweder in die Richtung machen, die man für richtig hält oder es machen halt andere.
Was hat dich eigentlich dazu gebracht, Politik machen zu wollen? Gibt es ein Schlüsselerlebnis?
Ja, wahrscheinlich sind es am Ende mehrere. Ich bin politisch geworden über Schülervertretungsarbeit, weil ich schon so ab der 8. Klasse Schülersprecher war und man dann schnell gemerkt hat, hier geht es halt irgendwie nicht nur darum, wie unsere Klassenräume aussehen, sondern man kommt schnell mit politischen Fragen in Kontakt. Welche Einflussmöglichkeit haben wir eigentlich? Was schreibt uns das Schulgesetz vor? Darf man sich beliebig häufig versammeln und wen muss man da um Erlaubnis fragen und so. Das sind ja auch so Autoritätsfragen, die sich damit verbinden, wo man sich auch mal reibt. Und dann hatten wir irgendwann eine Initiative gestartet und haben gesagt, wir wollen in Steglitz-Zehlendorf, der Bezirk, wo meine Schule war, der Nachbarbezirk, wir wollen so ein bezirksweites Büro, was Kinder und Jugendliche beteiligt, weil wir das Gefühl hatten, wir stoßen eigentlich immer auf das gleiche Problem. Kinder und Jugendliche haben durchaus konkrete Vorstellungen, was sie wollen, sprechen aber halt eine ganz andere Sprache als Erwachsene, ob in Politik oder in Verwaltung. Ne, weil man kann jetzt von 15-Jährigen nicht erwarten und erst recht nicht von 10-Jährigen, dass sie Ausführungsvorschriften erstmal auswendig lernen, sondern die artikulieren auf eine sehr eigene Art, was sie möchten. Und es muss jemanden geben, der da dolmetscht zwischen diesen beiden Ebenen. Ja. Und das haben wir gefordert und das kam dann auch. Und die SPD-Leute, das waren so die einzigen, die uns so richtig mit Nachdruck unterstützt haben.
Okay.
Und naja, man hat ja ein Bauchgefühl, wo man so in etwa politisch hintendiert. Also CDU wäre jetzt bei mir nicht in Frage gekommen, SPD halt schon eher. Dann habe ich mir das mal ein bisschen angeguckt und habe dann gedacht, ja, es ist okay, ich fühle mich da wohl und da trete ich jetzt ein. Und wenn ich Sachen mache, dann mache ich sie ganz oder gar nicht. Also jetzt nur zahlendes Mitglied zu sein, wäre für mich nie eine Option gewesen. Wenn, dann mache ich auch was.
Aber das ist ja ein ganz interessanter Punkt, den du gesagt hast. Also mit, wie reden Jugendliche über Politik und lässt sich das vereinbaren? Mit sowas hast du gesagt, die lernen keine Ausführungsvorschriften erstmal auswendig. Das wäre ja sehr absurd, dann würden sie ja schon diese Politikersprache sprechen, wo dann später alle sagen, die wollen wir eigentlich ja gerade nicht mehr haben,
genau.
Auch bei Politikern, die diesem Alter längst entwachsen sind.
Genau, es muss möglich sein, ein Interesse zu äußern, ohne sich in Amtsdeutsch ausdrücken zu müssen. Ja, das zu übersetzen ist die Aufgabe von anderen, die dafür bezahlt werden und deren Job das ist. Aber wenn ich erst bereit bin, mich mit Leuten zu unterhalten, wenn sie sich auf mein Level begeben, dann habe ich meinen Job nicht verstanden. Also das ist arrogant und hat mit Volksvertretung, mit Demokratie im eigentlichen Wortsinne dann nicht mehr viel zu tun.
Das scheint ja gerade so ein bisschen die Forderung von einigen Leuten zu sein, denen das jetzt ein bisschen zu gefährlich wird mit den Fridays for Future Demos. Mhm. Ne? Also zu sagen, ja, also da muss man jetzt aber, liebe junge Leute, erstmal sich mit Machbarkeitsproblematiken auseinandersetzen und das ist was für Profis und lernt ihr mal lieber erst noch Physik, um das mit dem Klimawandel richtig zu begreifen.
Ja, das ist der zweite Schritt vor dem ersten. Natürlich müssen irgendwann auch Fachleute ins Rennen kommen. Also wenn ich eine gesellschaftliche Diskussion führe, ob irgendwo ein großer Gebäudekomplex hingebaut wird, dann müssen natürlich am Ende Architekten und Bauzeichnerinnen und so das alles ausführen. Aber die Frage davor, wollen die Menschen vor Ort das eigentlich? Gibt es Konflikte, die sich damit verbinden? Wie schnell soll das gehen? Wie viel Geld soll das kosten?
Gehen wir hier drauf jetzt?
Ja, genau, wir gehen jetzt hier rauf.
Auf das Gasometer-Gelände?
Ja, das ist noch nicht ganz das Gasometer-Gelände, das ist der dazugehörige Park. Und aber dieser Moderationsprozess kommt zuerst und das ist halt völlig legitim, auch als junge Menschen jetzt auf die Straße zu gehen und erstmal nur zu sagen, wie genau ihr das am Ende macht, dafür werdet ihr bezahlt, aber wir möchten euch gerne mal als Feedback geben, es geht uns zu langsam. So.
Naja, das ist ja auch immer so dieses, was eigentlich immer gesagt wird, wenn darüber gesprochen wird, dass man für viele Themen jetzt gerade eigentlich eine breite gesellschaftliche Debatte bräuchte, dann geht es ja auch immer um diesen Satz, wie wollen wir denn eigentlich miteinander leben?
Ja.
Und das kann ja einfach jeder sagen. Und es kann ja nicht sein, dass du, um zu artikulieren, wie du dir dein Leben vorstellst, erstmal checken musst, wie man es denn machen könnte. Und sonst darfst du es gar nicht sagen.
Ja, absolut. Also wenn ich ins Restaurant gehe, werde ich nach dem Essen grundsätzlich gefragt, ob es mir geschmeckt hat.
Ja.
So, und dann ist es legitim zu sagen, nö, es hat mir nicht geschmeckt, ohne dass ich eine Kochausbildung dafür gemacht haben muss. Und selbst wenn mir der Koch danach 5 Minuten erklärt, warum er das so und so gemacht hat, bleibt es legitim zu sagen, mir hat es aber nicht geschmeckt. Ja, mir hat Salz gefehlt oder sonst irgendwas da dran. Und das lässt sich nicht auflösen. Also man kann am Ende zu dem Punkt kommen, wo man sagt, wir haben eine Meinungsverschiedenheit. Ne?
Ja.
Wir finden es vertretbar, dass wir mit dem Kohleausstieg noch 20 Jahre warten und euch dauert es zu lang. Aber was nicht legitim ist, ist jemandem abzusprechen, seine Meinung dazu zu äußern und sie abzutun. Das ist absurd.
Wobei zu dem Thema Fridays for Future, ich in letzter Zeit auch gedacht habe, und da wollte ich dich mal fragen, was du davon denkst, weil wir nehmen das jetzt oft so, also oder ich nehme das sehr häufig auch über Social Media wahr, über Twitter vor allen Dingen. Es gibt sehr viele Leute, die in ihrer Freizeit am Sonntag oder Freitag Christian Lindner, Annegret Kramp-Karrenbauer und andere antwittern, um ihnen zu erklären, warum sie jetzt den jungen Leuten nicht so blöd kommen sollen. Mhm. Fair enough. Ich frage mich aber immer, wann fangen wir denn eigentlich mal an? Nicht nur auf Social Media uns umzutun, sondern auch auf die Straße zu gehen.
Ja, das passiert ja ein bisschen darüber, dass jetzt durch die Angriffe auf Fridays for Future oder zumindest das in Frage stellen, ob die das eigentlich alles verstehen, ja auch Initiativen wie Scientists for Future oder, was ich gestern gesehen habe, Parents for Future gegründet
das
haben.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Um eben auch zu zeigen, ey, das ist hier nicht so ein Kinderspielchen von ein paar Kids, die irgendwie eine tolle Idee hatten im Gemeinschaftskundeunterricht, sondern wir sehen das auch so. Sogar wir mit der wissenschaftlichen Expertise sehen das so und unterstützen die in dem, was sie da fordern. Also ich finde es auch wichtig, dass es genau in dieser Reihenfolge abgelaufen ist, dass erst eine authentische Eigeninitiative da war, Kinder und Jugendliche, die aus sich heraus gesagt haben, jetzt müsste hier mal was passieren, und dann andere, die aufspringen und sagen, so, und jetzt, wir geben jetzt vielleicht noch ein paar Ideen rein, wie man das konkret machen kann. Und um die Debatte geht es ja jetzt eigentlich. Wir sollen dieses Jahr laut Koalitionsvertrag noch ein Klimaschutzgesetz bekommen, das ist festgeschrieben, 2019. Und ich meine, in der Bundesregierung wird ja genau jetzt darüber gestritten, was sollen die verschiedenen Bereiche eigentlich beitragen? Was soll der Verkehr einsparen? Was soll der Energiebereich einsparen? Was soll der Gebäudebereich einsparen? Die Landwirtschaft und so. Jeder muss sich jetzt mal in den nächsten Monaten bekennen, welche Opfer er eigentlich auch bereit ist zu bringen. Weil machen wir uns nichts vor, darum geht es ja am Ende. Und eigentlich ist der bestmögliche Zeitpunkt, um darüber jetzt gesellschaftlich zu verhandeln.
Das mit den Opfern, das ist jetzt eher etwas, was man... Das sagen normalerweise eher Grüne. Und inzwischen sagen sie es auch nicht mehr so gerne, weil sie Angst haben, dass sie dann von Christian Lindner und Ulf Poschardt als Verbotspartei dargestellt werden. Und auch von manchen, ja, aus deiner Partei gibt es ja auch konservative Kräfte, die das dann eher so ziehen. Aber glaubst du, es ist jetzt... Also ich meine, man kann solche Probleme ja immer von zwei Seiten angehen, ne? Also auf einer politischen Ebene und wirklich im weitesten Sinne regulieren, und auf der individuellen Ebene, wo jeder halt bei sich selbst anfangen kann.
Ja.
Muss man auf beiden Ebenen jetzt mit sozusagen mit dem Verzichten anfangen?
Also ich glaube, es spricht nichts dagegen, dass Leute gucken, was sie in ihrem Umfeld machen können. Aber mir ist grundsätzlich wichtig, dass wir Probleme, vor denen wir als Gesellschaft stehen, nicht auf den Einzelnen abschieben, weil was man sich da immer vor Augen führen muss, ist, nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten, bei sich an einem Schräubchen zu drehen. Wenn ich zum Beispiel im ländlichen Raum wohne, wo in den letzten Jahren Bahnlinien eingespart wurden,
ja,
dann kann man mir noch 100-mal sagen, verzichte doch mal aufs Auto und fahr häufiger Bahn, wenn die Bahn nicht fährt. Dann muss ich das Auto nehmen, wenn ich in die nächste Stadt zum Einkaufen will, meine Kinder zum Sport bringen will und so weiter und so fort. Also an deren Lebensrealität geht es vorbei. Oder Menschen mit sehr geringen Einkommen, denen zu sagen, kauft mal Bio im Supermarkt, naja, ist auch eine Kostenfrage am Ende, ob ich mir das erlauben kann. Das heißt, ja, manche können persönlich was beitragen, aber wir kommen nicht um die Frage rum, wie wir den Umstieg auf bessere Ernährung bezahlbar machen können, wie wir dafür sorgen, dass eine Gebäudesanierung, eine energetische, nicht sofort auf die Miete umgeschlagen wird, was nichts anderes als Verdrängung in Städten wie Berlin am Ende bedeutet. Das kann nicht der Einzelne lösen, das kann man nur politisch entscheiden, und das meine ich mit den Opfern. Also irgendjemand muss die Rechnung am Ende immer zahlen. Die Frage ist nur, zahlt die Rechnung von energetischer Gebäudesanierung, zahlen das hunderttausende Mieterinnen und Mieter, oder zahlt das zu einem ordentlichen Teil auch die Wohnungswirtschaft, die sich eine goldene Nase in den letzten Jahren verdient hat und jetzt vielleicht mal ihre Gewinnmargen ein bisschen runterfahren muss?
Jetzt gehen diese Proteste gerade von sehr jungen Menschen aus, denen dann manchmal so ein bisschen abgesprochen wird, vernünftig zu sein. Ich nehme das eher so wahr, dass die vielleicht die einzigen Vernünftigen gerade sind. Dieses Thema mit dem Jungsein, das hat ja auch bei dir in deiner Karriere bisher eine ziemlich große Rolle gespielt. Also immer, wenn es mal jemandem gepasst hat oder nicht gepasst hat, dann wird die Karte gezogen, wie hieß das nochmal, irgendwie gerne dann so Milchgesicht und, ja, und solche Sachen. Wie lange hat das gedauert, bis du dich dran gewöhnt hattest und dir das nicht mehr zu Herzen genommen hast? Oder war das schon von Anfang an so?
Ich glaube, eine Person zu sein, die eine ganze Menge Selbstironie hat. Insofern hat mich das jetzt nie angegriffen, weil ich einfach, also Leute, die jemanden nicht ernst nehmen, weil die Person als Milchgesicht bezeichnet wird, da weiß ich auch nicht, wie ich die politisch ansprechen soll. Das ist einfach so meilenweit von meinem Weltbild weg. Ich glaube, solche Medien diskreditieren sich dann auch selber, die zu so einer Wortwahl ansetzen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist ja, das, was jung ist oder was alt ist, das unterliegt in der Politik anderen Maßstäben. Das habe ich mittlerweile gelernt. Also in der Politik gilt man mit Mitte 40 gerne noch als Nachwuchstalent.
Ja, ja.
Selbst Sigmar Gabriel wird häufig jetzt immer noch als Talent bezeichnet.
Echt?
Also das ist schon wirklich...
Das ist sehr lustig. Das
sind absurde Züge. Und insofern darf man es nicht zu persönlich nehmen. Das hat jetzt, glaube ich, nicht nur was mit meinen 29 Jahren zu tun, sondern mit 10 Jahren mehr wäre das unter bestimmten Umständen wahrscheinlich noch ganz ähnlich und zeigt nur noch mal umso mehr, wie sehr eigentlich junge Perspektiven, wirklich junge Perspektiven in der Politik fehlen. Und da denke ich gar nicht nur an 29-Jährige, sondern ehrlicherweise mein Blick auf die Welt als 29-Jähriger ist ja nochmal ein völlig anderer als der von 19-Jährigen. Und die dürfen auch wählen, also ja. Die dürften auch gewählt werden. Die sitzen aber nun wirklich dann schon überhaupt nicht mehr im Deutschen Bundestag. Von meiner Sorte gibt es irgendwie wenigstens noch so ein Dutzend. Also wir haben ein krasses Repräsentationsproblem, was so die Breite unserer Gesellschaft angeht.
Ja, ich meine, die 19-Jährigen, die dürfen ja auch Dienst an der Waffe leisten, ne? Und im Zweifel für dieses Land sterben. Dann sollte man ihnen vielleicht nicht absprechen, sich in die Politik einzumischen.
Ja, und was, glaube ich, häufig auch vergessen wird, wenn wir vom Wahlalter 18 sprechen, die wenigsten haben ja das Glück, direkt zu ihrem 18. Geburtstag wählen zu dürfen. Ja, ja. Also bei so manchen Landtagswahlen, wo alle 5 Jahre gewählt wird, da heißt das, dass Menschen mit 23 das erste Mal eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Naja, mit 23 haben die vielleicht ihre Ausbildung schon fertig, wohnen in ihrer eigenen Wohnung und so. Also da sind ganz viele Weichenstellungen im eigenen Leben schon getroffen worden, ohne dass die jemals darüber befragt wurden, was sie eigentlich, in welche Richtung sie mit dieser Gesellschaft gehen wollen. Das finde ich, finde ich schwer erklärbar. Und einer der Gründe, warum wir uns ja auch als Jusos und auch als SPD mittlerweile gegen dieses Wahlalter 18 einsetzen. Aber gleichzeitig, also diese Bilder gibt es halt immer noch im Kopf. Und das hat was mit Alter zu tun. Ne? Also ich von den Gewohnheiten, wenn ich den Fernseher anmache und Politikerinnen und Politikern beim Arbeiten zugucke, da nimmt man ja eine Vorstellung davon mit, wie Politik aussieht oder auszusehen hat. Ja. Und wenn ich da immer nur Ältere sehe, dann bin ich natürlich irritiert, wenn mal jemand Jüngeres da ist. Und manche werden diesen Schalter auch nicht im Kopf umgelegt kriegen, zu denken, na, das hat ja schon seine Gründe, warum da nur Ältere sitzen, weil Politik basiert auf jahrzehntelanger Lebenserfahrung. Ansonsten kann man das alles gar nicht überblicken. Das ist natürlich Blödsinn. Ich will niemandem seine Lebenserfahrung absprechen. Aber auch 70-Jährige haben schon hundsdumme Entscheidungen getroffen in ihrem Leben. Also es schützt jetzt auch nicht davor, Fehlentscheidungen zu treffen. Und deswegen sitzt man ja auch nicht nach Altersgruppen sortiert im Bundestag, sondern nach Parteien, weil es geht am Ende danach, welche Weltsicht habe ich. Und da kann ein 70-jähriger SPD-Abgeordneter natürlich eine völlig andere Sicht auf die Welt haben als ein 70-jähriger AfD-Abgeordneter.
Ja, also wenn man es mal so ganz zu Ende durchdenkt, ist es ja ein Gerechtigkeitsproblem. Ne? Wenn du irgendwie guckst, dass ein 18-Jähriger vielleicht jetzt auch deshalb nicht die Entscheidung so leicht trifft, sich in die Politik einzumischen, weil er dort keine Vorbilder sieht in den Medien und so weiter, dann ist das ja eine Spirale, die sich immer weiter dreht. Da müsste man ja eigentlich sagen, okay, es geht einfach in einer Demokratie nicht, dass wir so einen starken Überhang haben von Politikern erst ab Mitte 40 aufwärts.
Ja, genau. Das gilt ja für ganz viele Merkmale. Ne? Das gilt für junge Menschen genauso wie für Frauen und für Menschen mit Migrationshintergrund. Dann einfach immer nur zu sagen, na, da müssen halt mehr von denen mitmachen, unterschätzt halt diese Komponente, dass man auch nach Rollenmodellen sucht. Und wenn ich die nicht finde, dann gibt es halt eine große Hürde. Ja? Wenn ich im Ortsverein einer Partei, wo ich das erste Mal hingehe, nur auf Leute treffe, die 50 Jahre älter sind als ich, ja, dann ist es halt auch normal, dass sich viele denken, boah, will ich jetzt hier wirklich meine Freizeit verbringen? Weil darum geht's ja. Man fängt ja nicht als Berufspolitiker an, sondern erstmal verbringt man da seine Freizeit. Und dann habe ich die Wahl zwischen mit meinen Freunden Bier trinken gehen oder mit 70-Jährigen zusammen Kommunalpolitik zu diskutieren.
Wie war das denn so bei dir?
Gut, ich hab ein Faible für sowas, aber das kann man jetzt auch nicht von allen verlangen. Und bei uns war die Mischung auch ganz okay. Also es waren auch Jüngere mit dabei. Es ist halt auch Berlin. Ne? Also hier sieht das ja schon nochmal ein bisschen anders aus. Ja, wir haben so hier in der Innenstadt gibt es SPD-Ortsvereine, die sehen aus wie Juso-Versammlungen.
Jetzt sind wir hier an der Hauptstraße.
Ja, also an der literally Hauptstraße.
Ja, die heißt genau. So, genau. Wir könnten zur Nummer 154 gehen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das ist, wo David Bowie, glaube ich, mal gelebt hat.
Das ist hinten in die Richtung runter. Da habe ich auch eine Kerze abgestellt, als er gestorben ist.
Ja.
Das war, ja.
Du weißt aber schon, dass ich jetzt gerade im Kontext von David Bowie Kerze anstellen und, also mir lag eben schon die Frage auf den Lippen, hast du die Jüngeren in deinem Ortsverein, die dann ja so vermutlich sowas bei 50 waren, hast du die mit Roland Kaiser Phantom beeindruckt?
Nee, das ist jetzt auch nicht sowas, worüber man irgendwie redet. Aber vielleicht passt es damit zusammen, dass ich halt eben gesagt habe, ich habe ein Faible für sowas. Ne? Also ich bin
für sowas vermeintlich Piefiges vielleicht.
Ja, für Dinge, die man vermeintlich nicht tun sollte in meinem Alter. Ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Retro-Mensch, der dann nur sowas macht, sondern ich glaube einfach, dass ich sehr vielseitig interessiert bin und mich weniger darum kümmere, was jetzt die gesellschaftliche Erwartung an mich als irgendwie Mitzwanziger ist, sondern ja, schon einfach das mache, worauf ich Lust habe. Und wenn ich halt Lust habe, zum Roland-Kaiser-Konzert zu gehen, dann ist das völlig okay. Und ich sehe da übrigens genügend junge Menschen. Also das mache ich mir jetzt weniger Sorgen, ob das akzeptabel ist.
Was ist dein Lieblingslied von Roland Kaiser?
Tatsächlich jetzt eines von den neueren, dieses Warum hast du nicht Nein gesagt? Das ist ein sehr schönes
Ding. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Also du bist wirklich...
Ein Duett, was er mit Maite Kelly zusammengesungen hat.
Also du bist wirklich Roland... Also das ist jetzt nicht nur so irgendwie haha,
ironisch
und...
Ich mache sowas nicht als Attitüde. Also das wäre ja total albern.
Du hörst die neuen Sachen von Roland Kaiser?
Naja, wenn man zu Konzerten geht, sollte man auch wissen, was der gerade für Musik macht. Oder spätestens da bekommt man es dann mit. Also ich würde mir Fan sein, das produziert ja auch schon wieder so Bilder im Kopf. Ich hänge mir jetzt kein Plakat von dem übers Bett oder so. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber ich kann einen Zugang zu Hobbys finden, auch auf eine etwas ironische Art. So, das... Ich muss das nicht alles bierernst nehmen.
Okay.
Und das natürlich, es ist ein Unterschied, ob ich zu einem, weiß ich nicht, zu einem Matzen-Konzert oder zu einem Roland-Kaiser-Konzert gehe, was die Mischung der Leute angeht, auch was die Stimmung angeht, mit der ich hingehe. Beim Roland-Kaiser-Konzert geht es mir viel mehr noch ums Drumherum. Das sind große Open-Air-Konzerte, es ist im Sommer, das ist irgendwie einfach eine angenehme Atmosphäre, wo die Mischung der Leute stimmt, das ist so ein bisschen zum Kopf ausmachen. Und insofern erfüllt es dann seinen Zweck.
Sagt Kevin Kühnert von den Jusos. Und statt jetzt darüber nachzudenken, welcher Roland-Kaiser-Song wohl besser zum aktuellen Zustand der SPD passen würde, A, Dich zu lieben, B, Santa Maria oder C, ich glaube, es geht schon wieder los. Stattdessen kommt jetzt diese gänzlich unroland-kaiserige Klaviermusik da, die immer kommt, wenn ich den Spaziergang kurz unterbreche, um mich bei euch zu bedanken. Bedanken für die Bilder, die ihr mir weiterhin schickt, hatte ich ja drum gebeten. Stichwort, was seht ihr, wenn ihr durch die Gegend hört? Und ihr habt Fotos geschickt, unter anderem vom Kochen, von einem Storchennest vor blauem Himmel oder von einem Tunnel mit Graffitis in Berlin-Gesundbrunnen, also genau da, wo ich in der letzten Folge mit Katja Berlin langgelaufen bin. Vielen Dank dafür. Die Bilder packe ich übrigens alle immer in ein Album auf der Facebook-Seite von Durch die Gegend. Wenn ihr Bock habt, dann schaut es euch doch mal an und schickt mir doch gerne auch ein Bild zu der Frage, was siehst du, wenn du durch die Gegend hörst. Und wo ich schon dabei bin, euch um Dinge zu bitten, vielleicht habt ihr ja Lust, weiter zu sagen, wie ihr durch die Gegend so findet. Zum Beispiel auf eurem Blog, wenn ihr einen habt. Lena aus Regensburg, die hat einen. Da schreibt sie über Bücher und Gitarren, was ihre Hobbys sind. Und eben auch über Durch die Gegend, einen Eintrag, über den ich mich sehr gefreut habe. Lena schreibt da, sie hört Durch die Gegend besonders oft beim Nordic Walking. Und wobei sie den Podcast noch hört, das hat sie passend zur letzten Folge mit Katja Berlin in Form einer Torte dargestellt. Vielen Dank, Lena. Wenn ihr da gucken wollt, dann schaut mal unter lenaries.de. Ich habe den Blog-Eintrag aber auch in die Shownotes von Durch die Gegend gepackt. Wenn ihr jetzt sagt, Blog-Eintrag ist mir ein bisschen zu viel, habe ich gerade keine Zeit zu, geht auch eine Nummer kleiner. Über eure Sterne oder eine kurze Rezension bei iTunes freue ich mich auch immer. Sogar über die, die nur so halb positiv sind. Lydia schreibt mir zum Beispiel, Lydia mit 3 Y. Sehr banales Zeug, aber ich höre es gerne. Na immerhin, das ist doch mal was. Also wenn ihr Bock habt, was zu schreiben, dann macht das doch. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. So, und jetzt geht's weiter mit Kevin Kühnert durch Berlin-Tempelhof-Schöneberg.
Jetzt laufen wir hier in der Nähe, glaube ich, der Haltestelle Rathaus-Schöneberg.
Ne? Genau, Rathaus-Schöneberg.
Durch einen Park.
Genau, durch einen Park. Hier werden immer die Hochzeitsfotos gemacht, weil das Rathaus Schöneberg da drüben, da ist halt auch das Standesamt drin,
ja.
Wo auch die erste gleichgeschlechtliche Trauung, nachdem es dann tatsächlich möglich war, drin durchgeführt wurde. Ne, wir sind ja in Schöneberg.
Natürlich, in Schöneberg, ja.
Spot schwul-lesbischen Lebens auch. Und hier kommen die Paare dann immer danach runter und hier können sehr schöne Fotos gemacht werden. Und dieser U-Bahnhof ist einfach ein ganz, ganz toller, weil ja, letztlich ist er ein U-Bahnhof, aber wie du siehst, Fenster zu beiden Seiten, dahinter kommt auch noch Wasser, das sieht man jetzt leider nicht hinter dem Baugerüst da drüben, aber es ist ganz toll, das ist ja hier die U4, unsere Stummellinie mit, ich glaube, 5 Stationen nur.
Okay.
Hier fahren auch immer nur 2 Waggons in beide Richtungen und die sind nicht im Ansatz ausgelastet, also es hat so ein bisschen dörflichen Charme, muss man sagen.
Aber Rathaus Schöneberg, wir hatten es ja jetzt schon auch ausgiebig von der Lokalpolitik und ich frage mich, wie du das so für dich selbst sortierst, weil du musst dann manchmal so in, ich sage jetzt mal so eher die luftigen Höhen von großpolitischer Abstraktion vielleicht auch hineingehen. Und wir hatten es auch am Anfang davon, dass du dann häufig so in deiner Funktion jetzt zu vielen Sachen, wie sagt man heute, sprechfähig sein musst, glaube ich.
Fürchterliches Wort, ja.
Gleichzeitig habe ich so den Eindruck, so hier das im Lokalen, das bedeutet dir ja auch wirklich was. Ja. Und du findest es auch nicht unter deiner Würde, dich um eine, ich sage immer so als klassisches Beispiel, Verkehrsinsel zu kümmern.
Nee, überhaupt nicht.
Aber wie sortiert man sich das auseinander? Also machst du das irgendwie tageweise oder befruchtet sich das? Oder?
Also es gibt die Punkte, an denen sich auch beides überschneidet. Das macht fast am meisten Spaß, wenn man Themen, die man aus der Bundespolitik kennt, wenn die einem dann konkret vor Ort wieder begegnen. Also wir hatten zum Beispiel so einen Fall, vor 2-3 Jahren wurde ja geändert, wie das mit dem Unterhalt in Deutschland läuft. Ne? Dass auch bei älteren Kindern Unterhalt gezahlt und auch vorgeschossen wird vom Amt. Das war wie so oft in Parteien, wenn das dann in der Bundesregierung beschlossen wird, eine eher etwas abstrakte Diskussion, wo es so um grundsätzliche Gerechtigkeitsfragen ging. Und als es dann beschlossen war, haben wir es hier natürlich ganz konkret auf den Tisch gekriegt, weil unser Jugendamt muss das umsetzen. Und da muss man sich damit befassen, was bedeutet das für Bürokratie eigentlich. Da müssen zusätzliche Stellen geschaffen werden, da müssen Ausschreibungen stattfinden und so. Und das ist ganz toll, weil man dann, weil man letztlich Themen von 2 Seiten bearbeiten kann, von der grundsätzlichen Frage, aber auch von der ganz konkreten Ebene. Das macht schon Spaß, aber natürlich gibt es ganz vieles, das ist einfach nur lokal, das lässt sich nicht verallgemeinern. Das sind dann die berühmten Verkehrsinseln oder Zebrastreifen oder letztes Jahr irgendwie einen Antrag durchgebracht, so im weitesten Sinne zum Thema Radverkehrsinfrastruktur, weil wir gesagt haben, hey, wenn die Leute überall fahren sollen, müssen wir ihnen auch noch ein bisschen was zusätzlich zur Verfügung stellen. Haben wir hier durchgesetzt, dass jetzt hier so Luftpumpstationen kommen, wo man irgendwie öffentlich Reifen aufpumpen kann zwischendurch. Das sind so die Kleinigkeiten. Aber ich weiß nicht, also mir fällt das deshalb nicht schwer, weil ich lebe hier halt. Also ich bin hier jeden Tag unterwegs und ich sehe ja auch einfach als Nutzer des öffentlichen Raums, wenn man so will, sehe ich ja, was fehlt mir, wo fallen mir Sachen auf. Ja, meine Eltern wohnen hier, meine Großeltern wohnen hier, man wird also auch oft genug von Leuten angesprochen. Irgendwie meine Nachbarschaft, da wissen viele, dass ich hier Kommunalpolitik mache. Also da muss man sich jetzt auch gar nicht groß auf die Suche nach Themen machen, sondern in der Kommunalpolitik fliegen einem die Themen eigentlich andauernd zu.
Wie wird das denn eigentlich von den Leuten hier in der Kommunalpolitik oder vielleicht auch so Nachbarn, Bekannte, Verwandte, die du seit Ewigkeiten schon kennst, so wahrgenommen, was du jetzt als Juso-Vorsitzender machst, wo du dich ja gerne auch mal aus dem Fenster lehnst, Stichwort No GroKo zum Beispiel?
Die haben mich ja hier alle vorher kennengelernt, also ich bin 2016 hier reingewählt worden und dann erst ein Jahr später Juso-Vorsitzender geworden. Das war wahrscheinlich auch gut so, weil da kannten die mich halt schon und haben sich vom öffentlichen Bild, was dann so entsteht, nicht so sehr irritieren lassen. Man muss einfach dazu sagen, Kommunalpolitik läuft völlig anders, weniger ideologisch. Da wird auch mal mit sehr wechselnden Mehrheiten gestimmt. Also auch für mich irgendwie als linken Juso ist es hier kein Drama, auch gelegentlich mal Anträge mit der CDU durchzustimmen, wenn man halt einfach in der Sachfrage da mal näher beieinander lag. Und der Umgang ist auch sehr, zumindest bei uns hier, ist der sehr entspannt. Also ich glaube, die Leute, wir sind 55 Verordnete, die Leute, die ich nicht duze, kann ich an 2 Händen abzählen. Das beschränkt sich wirklich auf einen ganz, ganz kleinen Kreis. Also es ist ein sehr netter Umgang und ich glaube, einige haben, als ich dann da gewählt war und dann irgendwie so medial auch rumgereicht wurde, sind sehr fest davon ausgegangen, haben sie mir auch gesagt, dass ich jetzt bestimmt bald das Mandat niederlege oder hier nicht mehr zu den Sitzungen komme. Und das ist ehrlicherweise nochmal ein zusätzlicher Ansporn gewesen zu sagen, nö, also das Klischee bediene ich jetzt mal nicht, sondern ihr seht mich hier genauso viel wie vorher. Ja, manchmal kam es dann zu komischen Situationen, dann haben irgendwie Leute von größeren Blättern ein Porträt über mich geschrieben und dann wollen die ja mal sehr umfassend auch so Einblick haben, wie läuft der Alltag ab, und dann haben die halt gefragt, ob sie mal zu einem kommunalen Termin mitkommen können. Da habe ich die zu irgendeiner Ausschusssitzung an den Stadtrand mitgenommen und dann mussten die sich da 3 Stunden anhören, wie wir über die Schulentwicklungsplanung geredet haben. Aber so ist halt der Alltag.
Ja. Und wie hat sich dein Alltag dann verändert, als du auf diese bundespolitische Bühne gekommen bist? Was ist da zum Beispiel passiert, womit du nicht gerechnet hättest oder wo du sagen würdest, na okay, das ist jetzt ein Aspekt, den brauche ich auch nicht an diesem Job?
Also es ist eine Sache passiert, mit der war nicht zu rechnen und das ist einfach die Öffentlichkeit, weil wenn man für den Juso-Vorsitz kandidiert, kann man nicht davon ausgehen, jetzt irgendwie groß eine öffentliche Person zu werden. Also natürlich ist man gelegentlich mal irgendwo im Fernsehen oder in einem anderen Medium, aber der Normalfall ist eigentlich, dass das sich in Grenzen hält. Und gut, das kam jetzt bei mir durch äußere Umstände mit dieser großen Koalition und so alles ein bisschen anders. Und was sich halt rasant innerhalb von wenigen Wochen geändert hat, ist, dass ich, ja, also ich habe eigentlich meine Anonymität verloren.
Ja.
So, man wird erkannt auf der Straße, man wird angesprochen, meistens freundlich, aber theoretisch können natürlich auch Leute auf einen zukommen und sagen, endlich sehe ich dich mal, ich hau dir jetzt auf die Schnauze. Also es ist ja, es geht ja nicht nur um das, was passiert, sondern auch um das, was der Kopf mit einem macht,
ja,
der irgendwie sagt, boah, jetzt, wenn dich jetzt hier so viele erkennen, erkennen dich halt auch die Arschlöcher.
Hast du Anlass dazu? Gewinnen. Also ich denke mal, du wirst ja auf Twitter wahrscheinlich schon ziemlich, also auf Twitter kriegst du wahrscheinlich schon auf die Schnauze, ne? Von Arschlöchern.
Ja, ich glaube aber vergleichbar noch viel weniger als andere. Ne?
Ja.
Es ist hart genug manchmal, aber mich trifft es jetzt nicht so sehr und ich sehe einfach bei anderen, dass die noch viel krasser in der Schusslinie stehen und insofern will ich mich jetzt auch nicht beschweren, aber was man sehr stark merkt, ist eigentlich eine Binsenweisheit: Die Diskussionskultur im Netz ist absurd viel schlechter als die im persönlichen Umgang. Also
ja,
das, was ich angepöbelt worden bin von Angesicht zu Angesicht, ist im Netz die Ausbeute von 10 Minuten im letzten Jahr gewesen.
Ja.
Und das sagt, glaube ich, schon alles über die Verhältnismäßigkeit.
Ja, aber wie kommen wir da raus oder kommen wir da nicht raus? Also ich meine, soll das... Ich verspüre da in mir einfach auch viel mehr so... Ganz häufig merke ich so den, also ich werde jetzt gar nicht großartig angepöbelt, weil ich bin nicht irgendwie großartig in der Öffentlichkeit, so, ne? Aber auch vieles andere kann man da ja irgendwie so aufreibend dran finden. Mhm. Also allein schon, ich bin, glaube ich, jemand, der so manchmal relativ dünnhäutig einfach auf seine Twitter-Timeline reagiert. Und dann weiß ich wieder so, oh, ich muss das Ding jetzt 3 Tage lang ausmachen, ansonsten nervt mich das alles zu sehr. Was ist da, jetzt sind wir, glaube ich, beide der Meinung, dass dieses Internet nicht so schnell wieder weggehen wird, ist mittlerweile auch so eine Binsenweisheit geworden, aber ne, man will das ja nicht alles nur durch Twitter oder Social Media Fasten lösen. Was bringt da die Gesellschaft wieder irgendwie in eine richtige Richtung? Also es kann ja nicht die Lösung sein, dass diese Art von nervös werden und aggro werden und immer gleich auch alles eskalieren und immer gleich die Möglichkeit haben, jemandes Tweet von vor 5 Jahren nochmal wieder mit Screenshot zu zitieren und so diese Art und Weise, die sich so eingebürgert hat. Glaubst du, wir lernen das irgendwie einfach?
Ich glaube, die Antwort hat mehrere Teile. Der eine Teil ist, So komisch diese Aussage mit dem Neuland von Angela Merkel war, so sehr ist da ja auch ein wahrer Kern dran, weil diese Technologie, wir sind in einer Übergangsphase. Wir haben heute eine junge Generation, für die ist das Internet quasi schon immer da gewesen, so wie für uns alle das Buch schon immer da gewesen ist. Es gibt keine Kulturauseinandersetzung darüber, was das Buch mit unserer Gesellschaft macht. Wohl aber beim Internet, weil wir eine Gleichzeitigkeit haben von einer Generation, die es erst noch lernen musste, auch noch sogar zum Teil Leuten, die sagen, ich will das gar nicht mehr lernen, das ist mir jetzt alles zu kompliziert, und anderen, die sagen, das ist mein Alltag, ich verbringe laut Studien 6-7 Stunden am Tag auf irgendwelchen Endgeräten, beschäftigt euch bitte damit, was das mit uns macht. So, irgendwann wird diese Zeit natürlicherweise vorbei sein und dann sind wir alle nur noch Digital Natives und dann wird sich, glaube ich, ein bisschen was schon legen. Das heißt aber auch, jede Kulturtechnik muss gelernt werden. Also so wie Leute lernen müssen, wie geht man mit Sprache um, wie diskutiert man zivilisiert von Angesicht zu Angesicht, muss auch Netzkultur gelernt werden. Und dass da immer noch ein Mensch sitzt am anderen Ende, der verletzlich ist, den man angreifen kann, der dann Selbstzweifel bekommt oder so am Ende, das ist mir ein bisschen unterbelichtet, dieser Aspekt häufig. Und ich kenne das zumindest von mir. Also ich bin nicht so kalt, sagen zu können, dass mich das alles in Ruhe lässt. Vieles ist so offensichtlich absurd, dass man sagt, come on, also du kannst mich halt oder meine politische Einstellung einfach nicht leiden, geschenkt. Aber manches ist ja schon so, dass man auch denkt, oh, hat der recht, ist da ein wahrer Kern drin, bist du wirklich irgendwie so ein Vollidiot? Schwierige Angelegenheit. Und dann gibt es den dritten Punkt, das ist Vorbild sein und das anders vorlegen. Und ich für mich persönlich habe den Umgang gefunden, ich mache viel mit Humor im Netz, versuche vieles, wo ich bepöbelt werde, nicht mit Gegenpöbeln zu beantworten, sondern mit Augenzwinkern, weil man darüber auch immer Solidarität von anderen einsammeln kann und zeigen kann, hey, ich stehe drüber, ich kriege einen Konflikt besser hin als du und guck doch mal, ob das nicht für dich auch eine Möglichkeit sein könnte. Also Dissens zu haben, ohne verletzen zu müssen, das scheint mir eine wichtige Sache zu sein. Aber halt auch nicht auf alles reagieren. Ne? Also uns wird dann häufig in der Politik gesagt, naja, besondere Bürgernähe ist irgendwie jede Antwort auf Twitter auch nochmal selber zu beantworten. Also wenn da irgendwie einer mit 13 Followern mich aufs Übelste beschimpft, dann bin ich auch... Also ich sperre dann auch relativ schnell, nicht wegen politischer Meinungsunterschiede, sondern wegen Beleidigungen tatsächlich, weil das für mich nicht akzeptabel ist. Und letztlich, ich schenke diesen Leuten ja meine Reichweite. Wenn die unter meinem Tweet antworten, schwimmen sie auf der Surfwelle meiner Reichweite. Und die will ich ihnen nicht schenken, wenn sie nichts Inhaltliches beizutragen haben. So, und das muss man, glaube ich, für sich einfach mal klarziehen.
Aber das wird ja gerade diskutiert, ne? Also darf ein Politiker überhaupt Leute blocken, zum Beispiel auf Twitter? Finde ich ganz... interessant, dass es irgendwie diese, also man kann das irgendwie nachvollziehen, zumindest bei gewählten Volksvertretern, so. Und man kann nachvollziehen, dass Donald Trump jetzt nicht einfach jeden wegblocken darf, der ihm nicht passt, aber ist dann ja auch so die Frage, okay, wo verläuft dann da die Grenze oder wo fängt das an, dass du dir jetzt irgendwie von jedem irgendwie einfach was anhören musst, wenn du diesen Account auch noch wirklich persönlich verwaltest. Ne?
Genau, aber das Einfachste ist ja immer, Parallelen zu ziehen zu Dingen, die wir schon kennen. Was wir in der Politik schon kennen, ist, dass Abgeordnete beispielsweise ein Bürgerbüro haben, wo sie zu Sprechstunden einladen. Und wenn da jemand reinkommt und mich 10 Minuten lang bepöbelt, dann werde ich dem auch sagen, du hast jetzt hier Hausverbot und du gehst raus.
Ja.
Da würde auch niemand fragen, darf der diese Person, die ihn übel beleidigt, aus seinem Büro rausschmeißen oder nicht. Und so ist es in sozialen Netzwerken auch. Ich muss Widerspruch natürlich erdulden. Das ist Teil von Demokratie. Das ist also im besten Fall bringt es einen ja sogar weiter. Aber ich muss mich nicht auf Dauer lächerlich machen und anpöbeln lassen. Gewählte Politikerinnen und Politiker sind kein Freiwild, die sich alles bieten lassen müssen, wie übrigens alle Personen des öffentlichen Lebens. Und dann merke ich natürlich jetzt bei mir selber noch was Zusätzliches. Politiker ist ja auch ein Wort, was immer schnell verwendet wird. Dass jeder, der da irgendwo mal in so einer Talkshow saß und was Politisches gesagt hat, ist Politiker. Und dann denken immer alle, okay, der ist auch Abgeordneter und hat diese ganzen Privilegien und so. Ich bin kein Abgeordneter. Ne? Also gestern hat mir gerade erst wieder irgendjemand geschrieben, ja, das müssen Sie als Volksvertreter, müssen das und das hier machen auf Twitter. Wo man auch erstmal sagen muss, ich bin kein Volksvertreter, bin von niemandem gewählt, sondern äußere hier genauso wie Sie meine Meinung und die können Sie gut oder schlecht finden, aber mal ein bisschen die Erwartungshaltung runterschrauben.
Jetzt stehen wir hier schon die ganze Zeit vorm Eingang des Rathauses.
Wollen wir noch rein?
Also ja, können wir auch. Ja, natürlich. Ach stimmt, ich kann hier mit dir jetzt rein, ne? Also wahrscheinlich kann hier auch jeder rein,
ja,
oder?
Ja, das ist sehr... Mittlerweile ist das ja nicht mehr so ein aufregendes Gebäude. Ne? Zu Teilungszeiten war das ja hier... Hier saß das Abgeordnetenhaus von Berlin drin, also das Landesparlament und auch der regierende Bürgermeister. Willy Brandt hat hier sein Büro gehabt und so. Mittlerweile ist, glaube ich, das Aufregendste, was hier passiert, dass unten im Ratskeller, der normalerweise zu hat, Teile von Babylon Berlin gedreht worden sind.
Ah, okay. So.
Mal durch die schwere Pforte.
Schwere. Woraus ist das?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Klingt ein Metall auf jeden Fall, ne? Wow. Man senkt gleich die Stimme
irgendwie. Ja, ja, ist so, ne?
Es ist auch insgesamt so eine Architektur, die ich ganz interessant, ambivalent fand, schon eben die ganze Zeit beim Davorstehen. Also, dass es einerseits natürlich sowas hat wie das Volk oder die Bevölkerung soll halt ein schönes, repräsentatives Haus haben, ja, was irgendwie vielleicht ein Äquivalent ist zu dem, was früher so Könige oder so gehabt haben.
Ja.
Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ganz schön einschüchternd, ne?
Ja, wobei es, also hier von innen, ne, also es macht was her, aber es ist ja jetzt nicht mega prunkvoll. Aber es ist, man sieht halt schon, es kommt aus einer Zeit, als diese Häuser noch eine andere Form von Autorität ausstrahlen sollten. Ja. Da ging es nicht nur um Funktionalität, dass hier irgendwie möglichst viele Büros reinpassen, sondern, naja, man war auch was, wenn man hier drinnen war.
Ja. Jetzt sind wir schon in den ersten Stock hochgelaufen.
Genau, das ist mein Standardweg hier. Ich muss immer diese Treppe hoch und dann hier nach rechts, weil hier unsere Fraktionsräume direkt um die Ecke sind. Man wird jetzt sehen, hier vieles ist noch im Bau. Das Rathaus wird seit Jahren aufwendig wegen Brandschutz umgebaut.
Ah ja.
Das macht alles nicht leichter.
Schön.
Rechts sieht man schon die Ausschilderung. Das sind unsere Räume hier.
Okay. Ja, hier kann man sich jetzt auch schon vorstellen, dass hier irgendwas auch schon in den 20er, 30er Jahren gespielt hat. Ne? Ja. Vor allen Dingen sieht es echt... Ja, man sieht, dass noch renoviert werden sollte, ne?
Ja, es ist halt sehr aufwendig, weil Denkmalschutz in diesem Fall auch wirklich bedeutet, die alten Wandfarben müssen wieder hergestellt werden.
Ah, okay.
Und das sind ja nicht irgendwelche Baumarktfarben, die man mal schnell einmalweise kauft, sondern die müssen aufwendigst angemischt werden erst und so.
Also hier
sind Proben gemacht worden, hier sind irgendwie 4 Schichten Tapeten abgekratzt worden, um zu sehen, die da ganz ursprünglich mal war, die musste dann analysiert werden und wieder hergestellt.
Also, oh je.
Denkmalschutz ist eine ganz tolle Sache. Hier ist noch der alte Paternoster. Das ist
natürlich
immer ein besonderes Highlight.
Ja. Aber das ist wahrscheinlich, das ist gesperrt.
Ja, das ist leider. Ja, ansonsten.
Wie viele Tage in der Woche verbringst du hier?
Das ist schon. Also wir haben 3 bis 4 Mal Fraktionssitzungen im Monat, 3 bis 4 Ausschusssitzungen, einmal Plenum. Also wenn das alles hier im Haus ist, dann kommt man schon so 2-mal die Woche auf jeden Fall.
Du hast ja eben im Gespräch gesagt, das ist dein Hobby mit der Politik. Hm. Aber das ist dann ja irgendwie auch doch, also ich meine, das ist ja kein Hobby mehr jetzt bei dir, ne?
Ja, es ist so eine Twitter-Form, ne? Also formal ist es ein Hobby, weil das ist alles kein Hauptamt. Auch Juso-Vorsitz ist ein Ehrenamt. Wenn ich in meinen Kalender reingucke, hat das mit Ehrenamt natürlich nichts mehr zu tun. Das ist 7 Tage die Woche, von morgens bis abends, alles voll. Und insofern, ja, das ist vielleicht auch, ich will mich nicht beschweren, es ist alles selbstgewähltes Schicksal, aber auch ein bisschen Selbstbetrug, den wir da in der Politik manchmal veranstalten, weil ganz vieles darauf ausgelegt ist, dass die Leute ein Mandat haben, ne? Also so wie bei mir jetzt, Vorsitzender von so einer großen Arbeitsgemeinschaft. In der Regel machen das halt Leute mit einem Bundestagsbüro und dann gibt es da irgendwie jemand, der macht die Terminplanung und organisiert die Pressetermine und so. Aber wenn das eigentlich alles nicht da ist, wie machst du denn das dann? Und dann bist du nicht Abgeordneter, hast du nicht deine bundesweite Netzkarte, musst irgendwie, müssen die ganzen Bahnfahrten abrechnen und so. Also es ist schon...
Und ich weiß nicht, hier Bezirksparlament ist ja auch ein Feierabendparlament, oder?
Ja, es ist ein Feierabendparlament. Also es gibt wie überall in der Kommunalpolitik eine Aufwandsentschädigung für das, was wir machen, aber... Es ist halt auch wirklich im Wortsinn eine Aufwandsentschädigung für, ne, weil die Sitzungen sind nachmittags um 17 Uhr. Also man gibt dafür auch einfach ein bisschen was her, Zeit, mit der man sonst was anderes anfangen könnte.
Wovon lebst du dann?
Ich arbeite noch für ein Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus,
so
ein paar Stunden wenigstens die Woche nebenbei. Weil mir das wichtig ist, auch noch so einen Restbestand von Unabhängigkeit irgendwie da drin zu haben. Klar, für den Juso-Vorsitz gibt es eine Aufwandsentschädigung, aber jetzt nichts Dolles oder so. Ja, ich komme gut über die Runden, das ist jetzt überhaupt gar keine Frage. Also ich muss mich jetzt nicht von Tütensuppe ernähren, das ist alles nicht das Ding. Ne? Nur, was ich eben halt schon sagte, Politiker, da haben die Leute dann immer gleich was anderes
vor Augen. Ja. Und was ich auch häufig merke, ist, dass sich so Bilder im Kopf festsetzen. Das hat was mit dieser Nebeneinkünfte-Debatte der letzten Jahre zu tun. Ein Politiker, der irgendwo eine Rede hält, das macht er ja quasi nie, ohne ein Honorar dafür zu kriegen. Das ist absurd. Also wir reden die ganze Zeit, und zwar immer ohne Honorare zu kriegen. Auch Talkshow-Auftritte, um hier mal zur Aufklärung beizutragen, sind grundsätzlich ohne Honorar, sondern da fährt man halt einfach hin. Also das soll jetzt auch keine Beschwerde werden, also es ist genau richtig, dass das so ist.
Gibt es da nicht eine Aufwandsentschädigung?
Nee, nur für Leute, die nicht Politik machen.
Ah, also, okay.
Aber auch hier wieder, da wird halt davon ausgegangen, wer für eine Partei in so eine Sendung reingeht, ist ja Mandatsträger, sprich er hat sein Auskommen über die Diät und so, muss es nicht kriegen. Gilt für mich dann halt ganz genauso, obwohl ich kein Abgeordneter bin, aber nochmal, es ist alles richtig so. Ich würde mich auch ganz komisch fühlen, gegen Geld seine Meinung erstmal irgendwo vortragen muss, aber ich denke, viele sehen das so. Ich bin das war der absurdeste Moment, ich war vor ein paar Monaten in Liechtenstein auf Einladung von der dortigen, weiß ich nicht, Wirtschaftskammer oder sowas zu so einem Festabend, und da haben die dann immer so Talkgäste. Und dann war da irgendwie so ein Talk, und dann gab es danach noch irgendwie ein Gläschen Sekt oder so. Und dann hörte ich, wie so 3 Meter von mir entfernt irgendjemand redete über mich und halt zu seinem Gegenüber sagte, auf die Frage hin, wie viel ich wohl bekommen hätte für den Abend. Ja, 20.000 mindestens.
Aha.
Und ich habe es mir dann verkniffen, da hinzugehen und irgendwie zu sagen, Leute, was ich bekommen habe, ist An- und Abreise und ein Hotelzimmer für heute Nacht. So. Und ansonsten halt nichts. Das ist Teil meiner politischen Arbeit, das mache ich ja auch alles gerne, aber dieser Glaube, der sich da festgesetzt hat, Politikerinnen und Politiker würden nichts tun, ohne dass sie dafür bezahlt werden, ist echt skurril.
Was ist das?
Genau, das ist hier die Übersicht der Verordneten hier in der Bezirksverordnetenversammlung. Nicht ganz alle, ein paar fehlen noch, da wo kein Foto drin ist, aber...
Ah ja, da bist du ja.
Genau, oben. Wir sind hier die Parteien von links nach rechts nach Stärke sortiert.
Ja. Okay.
Genau, hier ist dann immer die nächsten Ausschüsse, die stattfinden. Übermorgen ist Plenum, da hängt hier die Tagesordnung, wird wieder lustig.
Worum geht's?
Völlig unterschiedliche Sachen sind mit dabei.
Warte mal, das ist hier alles Tagesordnung?
Das da
hat diese 1, 2, 3, 4, 5 DIN A4 Blätter.
Genau, das Schöne ist, wir müssen das nicht alles beraten, sondern dafür gibt es tolle Erfindungen, die heißen in unserem Fall Ältestenrat. Das heißt, da sitzen Leute immer schon einen Tag vorher zusammen und gucken schon mal, wo kann man einen Konsens finden. Also wenn irgendwie eine große Mehrheit der Fraktionen sagt, hey, dieser Antrag, den wollen wir auf jeden Fall, dem wollen wir zustimmen, dann müssen wir darüber nicht mehr in großer Runde reden. Dann kommt der auf eine Liste, die stimmen wir am Anfang ab, dann sind vielleicht schon 40 Anträge abgefrühstückt dadurch, und wir debattieren nur noch über das, was wirklich strittig ist.
Das ist dann so diese Sache, die quasi auf einem höheren politischen Level so ein bisschen immer als Hinterzimmerpolitik gilt, ne? Die aber in einem gewissen Rahmen ja einfach sein muss, dass du nicht alles immer halb öffentlich quasi machst, oder?
Ja, wobei ich auch sagen würde, also im Bundestag genauso wie hier in der Bezirksversammlung, es gibt so viele Themen, die sind nicht eigentlich Streitthemen in der Öffentlichkeit, ja. Ne? Also wenn es darum geht, dass irgendwo ein grüner Pfeil an irgendeiner Ampel angebracht werden muss, dann dient es jetzt auch nicht dem öffentlichen Interesse oder der demokratischen Auseinandersetzung, dass wir darüber noch mal eine halbe Stunde diskutieren. Das hat man im Ausschuss vorher beraten, dann gibt es ein Votum. Und selbst wenn dann eine Fraktion sagt, wir wollen das nicht, dann geben die das zu Protokoll, dann wird das notiert bei Enthaltung oder Gegenstimme von Fraktion XY. Und dann ist gut. Also man muss auch immer versuchen, mal so dem eigenen Narzissmus zu widerstehen, zu allem jetzt nochmal gesagt zu haben, was die persönliche Meinung ist, sondern sich vielleicht auch mal zu fragen, was ist wirklich von öffentlichem Interesse? Und das sollte dann aber auch öffentlich diskutiert werden. Und das gelingt, finde ich, hier manchmal besser als in der Bundespolitik, wo nämlich tatsächlich dort häufig Streitpunkte, von denen alle wissen, dass es sie gibt, so lange hinter verschlossenen Türen diskutiert werden, bis es einen Kompromiss gibt. Das ist auch grundsätzlich sinnvoll. Es muss am Ende Kompromisse geben.
Ja.
Aber ich finde, es gehört in der Politik auch dazu, dass die Leute den Weg zum Kompromiss nachvollziehen können. Also warum gehen jedes Wochenende Millionen Menschen in Fußballstadien? Sie könnten sich ja auch einfach die Ergebnisse im Internet danach angucken. Aber ich will den Weg hin zum Ergebnis sehen. Ich will die Torchancen sehen, die verschossenen Bälle. Ich will mitjubeln, wenn das Tor gefallen ist. Und so muss es in der Politik im Prinzip auch laufen. Oh, jetzt hat der das gesagt, jetzt hat der das gesagt. Ja, den kann ich besser nachvollziehen. Also so stelle ich mir eigentlich Demokratie vor. Und das muss dann auch öffentlich sein.
Das stimmt, aber gleichzeitig... Interessanter Vergleich, den du da jetzt gezogen hast, der natürlich auch zeigt, wie schnell das dann auf einer, in der Öffentlichkeit immer auf einer Bühne stattfindet und dann auch eine Art von Show natürlich werden kann. Ne?
Ja, das ist es natürlich häufig, wenn zum Beispiel zwischen Regierung und Opposition die Auseinandersetzung so sehr ritualisiert abläuft.
Ja.
Was ich mir ja eigentlich wünschen würde, ist, dass das auch innerhalb einer Regierungskoalition passiert. Ja? Also man kann ja Sachen am Ende zusammen beschließen und trotzdem deutlich machen, wir sind hier halt nicht eine Liebesheirat eingegangen, sondern wir sind unterschiedliche Parteien und dass auch jetzt bei einer großen Koalition auch Union und SPD in einer Bundestagsdebatte sich erstmal ein paar Dinge an den Kopf werfen. Ja? Dann am Ende trotzdem sagen, warum sie zu welchem Kompromiss gekommen sind, aber halt nicht auftreten, als sei das schon immer ihre gemeinsame tolle Idee gewesen. Weil dann macht man es, also dann bestätigt man irgendwie Bilder von, ach, Parteien sind ja gar nicht mehr unterscheidbar, egal was ich wähle, es kommt ja immer das Gleiche bei raus. Und das ist so, das hat auch was mit Betriebsblindheit zu tun. In der Politik denken viele, dass ihr eigener Informationsstand dem der Durchschnittsbevölkerung entspricht. Aber wir lesen halt jeden Tag in der Politik Pressespiegel und 1000 Zeitungen und Online-Medien und so weiter und so fort und sind in allen Details drin. Das ist aber nur repräsentativ für 0,25% der Bevölkerung. Bei allen anderen sind wir froh, wenn sie mal entfernt irgendwo was gehört haben. Und für die muss es manchmal auch ein bisschen grobschlächtiger sein.
Du hast dich ja sehr gegen diese große Koalition eingesetzt. Was glaubst du, wie lange hält die noch?
Mindestens bis zum Jahresende, weil so lange haben wir jetzt Friedenspflicht sozusagen. Also so ist es ja vereinbart. Wir ziehen Ende des Jahres Bilanz. Wie ist es gelaufen und was haben wir noch vor uns? Und entscheiden dann, ob wir überhaupt weitermachen wollen. Für mich ist das, also wir haben ja, das ist ja auch auf unser Drängen hin da reingeschrieben worden. Für mich ist das jetzt also keine Folklore, sondern das ist schon sehr ernsthaft.
Auf euer Drängen heißt Jusos,
meinst du? Ja, genau. Und im Moment ist noch nicht ganz klar, wie diese Revisionsklausel, so heißt das Kind, wie das genau ablaufen soll eigentlich. Also ob wir jetzt irgendwie so Checkliste machen und dann irgendwie, wie viele Punkte haben wir auf der Habenseite und wie viel hat nicht geklappt oder ob da auch Stilfragen mit reinspielen, wie viel unsere Umfragewerte dabei mit reinspielen, das ist alles noch so ein bisschen unklar, aber ich werde...
Wie ist denn da der aktuelle Stand eigentlich, Umfragewerte? Es ist noch zweistellig, ne?
Ja, es ist noch zweistellig. Es ist jetzt zuletzt auch mal ein Ticken besser geworden, aber also ich will nicht lügen, natürlich gucke ich mir genauso wie alle anderen in der Politik Umfragen an. Ich finde sie im Moment in unserer jetzigen Situation als SPD nicht mehr so fürchterlich wichtig, weil wenn man über einen langen Zeitraum, so ist das ja bei uns, Vertrauen verspielt oder verloren hat, dann kann man sich auf den Kopf stellen, man kriegt es nicht in ein paar Wochen wieder zurück. Also wir könnten jetzt morgen etwas aufschreiben, was als Wahlprogramm, was die übergroße Mehrheit toll findet. Deswegen wären die Umfragewerte der SPD aber noch nicht morgen bei 30%. Und das ist ja eigentlich das Schöne, weil man da sieht, dass dieser Faktor Vertrauen, also traue ich der einzelnen Person oder der Aufstellung, die die haben, halte ich das für authentisch oder ist das nur ein taktisches Manöver, das spielt halt auch eine Rolle. Und insofern ja, erwartet jetzt, glaube ich, niemand von uns große Wunder in den nächsten Monaten.
Aber musste das auch vielleicht, habe ich jetzt manchmal gedacht, irgendwie mit der SPD erstmal so weit runterkommen sozusagen, damit es vielleicht auch in der Partei manche Leute checken, die sonst nicht gecheckt hätten, dass irgendwie ein Wandel nötig ist, vielleicht auch personell. Also im Moment ist man ja noch bei so einem Zustand, wo man sagen würde, ja, okay, jetzt sind wieder die jungen Hoffnungsträger, die irgendwie, die man auch schon seit den 90er Jahren kennt. Andrea Nahles zum Beispiel als Vorsitzende. Hm. Also merken die anderen, die Genossen merken, die Genossinnen und Genossen so langsam mal, was Sache ist? Oder?
Also ich halte von dieser Verelendungstheorie nichts. Ne? So nach dem Motto, es muss nur schlimm genug werden und dann wachen schon alle irgendwann auf. Das ist nachweislich nicht der Fall, sondern es ist eine Frage der politischen Einstellung, welchen Kurs ich für richtig oder für falsch halte und der Lernfähigkeit. Also bin ich, und das ist fast das Schwierigste, bin ich bereit, wenn ich 20 Jahre auch als aktiver Politiker in eine bestimmte Richtung gelaufen bin,
nochmal an den Punkt zu kommen, wo ich sage, vielleicht war es nicht die richtige Richtung. Vielleicht muss ich sie jetzt nochmal ändern, weil das erfordert natürlich eine Portion an persönlicher Größe auch, weil da ist ja ein Schuldeingeständnis oder ein Fehlereingeständnis mit drin, zu dem viele nicht in der Lage sind. Ne? Was ich immer wieder merke, ist, egal wie schlecht es einer Partei geht, es gibt immer noch Ausreden und Ausflüchte. Ja, selbst eine Partei, die, weiß ich nicht, über die letzten Jahre 20% verloren hat, da gibt es immer noch Leute, die behaupten, naja, guck doch mal in unsere Hochburgen, ohne zu registrieren, dass die Hochburgen auch 20% verloren haben, nur halt auf einem anderen Niveau. Das ist Selbstbetrug, der da mitunter dann stattfindet. Ja, und da beiß ich mir auch nicht mehr die Zähne aus. Also manche wollen einfach alles toll finden, was sie Zeit ihres politischen Lebens gemacht haben. Gut, das ist schade, aber dann ist es so. Dann muss man versuchen, Mehrheiten zu organisieren von Leuten, die das anders sehen. Aber das würde ich jetzt nicht nur an Parteispitze, nicht Parteispitze festmachen. Da gibt es durchaus viele Leute, die mindestens mal ein sehr gutes Gefühl dafür haben, dass wir echt einige Male falsch abgebogen sind. Das heißt halt nur noch nicht, dass man zwingend die Antwort darauf hat, wo man denn stattdessen jetzt mal hin abbiegen sollte.
Aber gibt es dann mit denen auch tatsächlich richtige Diskussionen jenseits von entsprechenden Ritualen auf Parteitagen oder so?
Ja, Diskussionskultur bei uns ist, finde ich, sehr gut. Sie ist gerade unter Andrea Nahles sehr gut geworden. Da sieht man schon auch die alte Juso-Vorsitzende. Also das ist einfach eine andere Selbstverständlichkeit, dass eine Parteivorstandssitzung zum Beispiel nicht nur dafür da ist, dass die Vorsitzende berichtet und alle anderen klopfen danach auf den Tisch und sagen, vielen Dank, so wird's gemacht, sondern Vorstandssitzung heißt heute bei uns, es wird diskutiert. Und wenn man merkt, okay, wir kommen heute noch nicht zusammen, dann wird halt auch vertagt und dann machen wir es halt beim nächsten Mal, weil anscheinend sind wir noch nicht so weit. Das ist durchaus angenehmer geworden. Und wir nehmen uns auch im Moment viel mehr Zeit, um Konflikte, die da sind, wirklich zu lösen. Also das ist ja jetzt zuletzt nicht der erste Versuch gewesen, diesen Hartz-IV-Makel mal hinter uns zu lassen. Nur bisher bestanden die Versuche halt immer darin, dass irgendjemand gesagt hat, ja, ich schreibe da mal zu Hause ein Papier. Und dann hat er das irgendwie in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht und dann ist es von allen zerrissen worden. Und oh Wunder, es hat nicht funktioniert. Und jetzt haben wir halt das erste Mal in so einer unglaublich verminten Frage über Monate hinweg eine Arbeitsgruppe arbeiten lassen, in der ich und andere auch als kritische Stimmen mit drin waren, also wo man sich nicht davor weggeduckt hat, dass es Leute gibt, die das einfach wirklich falsch fanden. Und jetzt sind wir auch zu einer Lösung gekommen, die alle ziemlich gut mittragen können. So, das müssen wir jetzt nur halt bei ungefähr 1 bis 2 Dutzend anderen Themen auch noch so machen. Dann werden wir arbeitsfähiger.
Okay, ihr diskutiert da jetzt gerade viel, aber es wird dann ja auch irgendwann mal so für dich daran gehen, irgendwie daraus tatsächlich einen Beruf zu machen, oder? Also du kannst das natürlich auch noch als Hobby, wie du sagst, weitermachen, neben dem, was du jetzt sonst so arbeitest, aber dann entweder muss sich daraus für dich ja ein Beruf ergeben oder du musst irgendwas anderes machen.
Genau.
Was machst du denn dann?
Das ist eine gute Frage. Also ich
Du hast ja jetzt gerade, glaube ich, das zweite Studium auf Eis gelegt, wenn ich es richtig gesehen habe bei Wikipedia. Ne?
Naja, es liegt natürlicherweise auf Eis, weil die Zeit einfach dafür gerade nicht reicht. Da muss ich aber sagen, bin ich mit mir total im Reinen, weil ich stehe nicht so auf so gestriegelte Lebensläufe und ich muss nur mir selber Rechenschaft ablegen. Also ich weiß ja, was ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe und dass ich irgendwie nicht irgendwie jeden Tag immer nur ausgeschlafen habe. Und insofern ist das alles völlig in Ordnung. Klar, wenn man jetzt mit so viel Einsatz irgendwie Politik macht, wäre es völlig verlogen zu sagen, dass das nicht eine Option ist, dass man da irgendwie noch weiter einsteigt. Das Ding ist halt nur im Gegensatz zu fast allen anderen Berufsfeldern, man hat das nur sehr bedingt in der eigenen Hand. Man durchläuft halt nicht ein Bewerbungsgespräch und am Ende sagt irgendein Auswahlausschuss, ob man es wird oder nicht, sondern das machen halt am Ende Wählerinnen und Wähler. Und da kann man auch selber ein ganz toller Typ sein, wenn die Partei halt abschmiert, dann haben auch tolle Leute das Nachsehen bei so Parlamentswahlen. Also insofern setzen kann man darauf nicht, sollte man auch nicht machen. Aber ich bin einfach ein durch und durch politischer Mensch und ich werde immer versuchen, so viel wie ich entbehren kann an Zeit für politische Arbeit aufzuwenden. Und das natürlich ist das eine, also ich finde das eine tolle Vorstellung, sich die Freiheit zu haben, sich ganz für einen gewissen Zeitraum auch politischer Arbeit widmen zu können.
Aber du machst dir ja wahrscheinlich trotzdem Gedanken, wenn das jetzt irgendwie nicht weitergeht und mit dieser Situation, dass man irgendwie vermutlich eher die Chance hätte, was zu werden, wenn es Rot-Rot-Grün gibt. Das steht ja auch noch so ein bisschen sehr in den Sternen. Also irgendwie musst du dir ja Gedanken darüber machen, was jetzt, sagen wir mal, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja.
Hast du irgendwelche Wünsche oder Überlegungen, was du sonst machst?
Kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber also so Jahresplanung mache ich einfach grundsätzlich nicht, weil ich finde, das macht unflexibel im Kopf. Weil ich finde, man merkt Leuten an, wenn sie so total verbiestert auf irgendwas hinarbeiten.
Dann streiche ich jetzt diese Phrase mit den 5 Jahren raus. Was möchtest du denn sonst gerne mal werden, wenn nicht Politiker?
Ich wollte ursprünglich gerne Journalismus machen. Das ist halt ein Stück weit raus, wenn man jetzt so viele Jahre seine Fresse für Politik in die Öffentlichkeit gehalten hat, weil es kauft einem halt nie wieder jemand ab, dass man objektiv Journalismus machen kann. Ich hätte allerdings auch lieber Sportjournalismus gemacht, aber das wäre doch mal was ganz anderes gewesen. Machen wir einen Vergleich draus. Wenn jemand die Hälfte seines Lebens, so lang ist es jetzt etwa bei mir, seine ganze Freizeit für Fußball hergegeben hat, Jugendmannschaften trainiert hat, gescoutet hat, für irgendein Fußballmagazin geschrieben hat, dann wird er das Ziel haben, irgendwo im Umfeld des Fußballs zu arbeiten und passt da wahrscheinlich auch am besten hin, weil er davon am meisten Ahnung hat. Und so ist das bei mir letztlich auch. Ja? Wenn mein Weg nicht mich in irgendein Parlament oder so reinführt, dann wird das irgendwo im Politikumfeld mit einer großen Wahrscheinlichkeit sein. Das kann meiner.
Ach so, ich dachte, jetzt erklärst du mir gerade, dass du doch Fußballkommentator werden möchtest.
Also, wenn mir das irgendjemand anbieten würde, dann müsste ich einen sehr schlechten Tag haben, um wahrscheinlich nicht schwach zu werden und das einfach anzunehmen.
Ey, dann machen wir jetzt den Kompromiss. Du könntest mal einfach als Fußballkommentator diesen Podcast abmoderieren.
Ich darf jetzt abmoderieren, ja?
Ja.
Ja, das passt auf, weil es waren jetzt ziemlich genau 90 Minuten Spannung, Wechsel der Gefühle, Wechsel der Stadtteile tatsächlich auch. Und das Ergebnis kann sich, glaube ich, sehen lassen. Beide Mannschaften gehen zufrieden nach Hause und gucken optimistisch auf den Rest der Saison und auf den nächsten Spieltag, der wahrscheinlich schon ganz bald wartet, oder?
Damit zurück ins Studio.
Das war Durch die Gegend, Episode Nummer 38. Mit dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert war ich unterwegs in Berlin, Tempelhof, Schöneberg. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Interviews mit Politikern habt, bitteschön, es gab bei Durch die Gegend auch schon Folgen mit Volker Beck von den Grünen, mit Christopher Lauer, früher Piraten, dann SPD, mit Marina Weißband, ebenfalls früher Piraten, mit Robert Habeck von den Grünen und mit noch einem Politiker, komme jetzt irgendwie gerade nicht drauf. Wer war das denn nochmal? Weiß ich wirklich. Ah, Gregor Gysi von der Linkspartei. Irgendwie verdrängt. Warum eigentlich? Naja, hört euch mal die Episode an. Die Musik zu dieser und allen anderen Episoden von Durch die Gegend kommt wie immer von Byrocratic von seinem Album Beats 2, lizenziert unter Creative Commons. Und mehr zu den Tracks findet ihr auf durchdiegegend.4000herz.de. 4000 Hertz ist das Podcast-Label, bei dem Durch die Gegend erscheint. Da findet ihr noch viele andere spannende Sachen zum Hören, zum Beispiel den Podcast Elementarfragen. Da macht mein Kollege Nicolas Seemark Interviews. Aktuelle Folge mit dem Satiriker, Regisseur, Schauspieler und TV-Kritiker Oliver Kalkofe.
Also wenn man sich DSDS oder Germany's Next Topmodel anguckt, beides Formate, wo sie zum Teil Kinder reinlassen, also 14, 16-Jährige, die ganz kurz mal an der Nase durch den Ring führt und das heißt, die dürfen dann mal, die machen dann eine kleine Tour mit und Autogrammstunde und da sind plötzlich Tausende, die einen anschreien und man muss sich nochmal zurückversetzen. Das ist in einer Zeit, wo man gerade die Pubertät durchlebt und man sucht, sich selbst zu finden und man hat meistens Probleme mit sich selber, ist zu schüchtern und so weiter, dann plötzlich wird man zu einem Superstar, man denkt, guck mal, es reicht, dass ich irgendwo aus der Tür trete und alle schreien und fallen in Ohnmacht und so weiter und von einem Tag auf den anderen ist das weg, weil man dann ist man rausgewählt und nur einer überlebt und selbst der ist gleich wieder vergessen. Was da mit der Psyche gemacht wird und da gibt's keine wirklich psychologische Betreuung, also ist alles Mumpitz. Was da geschieht, das ist ganz bitter.
Musik Ich bin Christian Möller. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören bei Durch die Gegend. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion von 4000 Hertz.